Hallo Freunde, grüße euch herzlich. Willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott, allesamt miteinander. Guten Morgen. No coffee, no worky, Freunde. Ja, herrlich dieser Kaffee. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir machen mal weiter. Es geht wieder rein in die Vorbereitung für oder gegen einen Atomschlag. Heute vermutlich definitiv der letzte Teil. Aber ich weiß noch nicht, vielleicht kram ich noch was raus für euch. Etwas, was praktischen Nutzen hat. Ist ja auch wichtig. Ja. Ich möchte noch einen kurzen Zusatz zu gestern bringen. Saudi-Arabien, Iran etc. pp. Houthi, Jemen. Die Houthis haben in der Nacht Yanbu angegriffen. Also dort, wo eben diese 1200 Kilometer lange Erdölpipeline von Osten kommend endet. Ja, Yanbu wurde angegriffen. Es gab mehrere Warnungen. Und die Houthis haben angeblich Saudi Aramco auch angegriffen. Saudi Aramco ist vermutlich die größte Erdölfördergesellschaft der Welt. Die fördern bis zu 10,2 Millionen Barrel Öl pro Tag. Ja? Also Yanbu, Ziel, Target und Saudi Aramco. Das kann nicht gut enden. Ja? Wir schauen mal weiter rein. Später komme ich nochmal drauf zurück. Das wollte ich damit sagen. Hier haben wir einen Bericht. Ich habe einen Bericht für euch, der ist 4 Tage alt. Er kam raus am 21.07., also ja, brandneu wie ein Traktor. Litauen-Brigade soll NATO-Ostflanke schützen. Jetzt kommen Details ans Licht, grenzwertig. Den Link packe ich hier unten rein, das kommt von Merkur. www.merkur.de. Politik, tausende Soldaten, interner Bundeswehrbericht für Litauen-Brigade fehlen, etc. pp. Ja, grenzwertig. Da hat man quasi so eine Bewertung rausgebracht, wie so eine Ampel. Und die steht knapp auf Rot, also grenzwertig. Das erinnert mich an meine Zeit bei der Fremdenlegion. Wir waren da immer im Seito, das ist oben in Larzak, wo jetzt die 13. Halbbrigade stationiert ist. Und Seito, das ist so ein Test. Der wird durchgeführt im Kompanierahmen. Alle Kampfkompanien der Armee Française müssen daran. Ja, dann wird 3 Tage lang geschossen. Mit allen Waffen, über die Kompanie verfügt. Ja, bei den Legionen machen wir es immer so, dass wir ankommen mit Absprung, falschem Absprung. Dann gleich Tag, Angriff, Nacht, Verteidigung. Am nächsten Tag geht es weiter. Und am übernächsten Tag auch. Also ist brutal, ziemlich brutal. Dauert 3 Tage. Du kommst kaum zum Essen, du kommst kaum zum Schlafen. Also 3 Tage Übung wie im Gefecht. Ja? Wie im Gefecht der hohen Intensität. Und am Ende wirst du bewertet. Und dann bekommt die Kompanie entweder ein A, ein B oder ein C. Die Legion ist dafür bekannt, zumindest das durch den Rep, die Fallschirmjäger, das Regiment, wo ich drin war, dafür bekannt, dass wir meistens immer ein A abholen. Das heißt High Operational, also wir sind sehr. Wir haben eine hohe Einsatzbereitschaft, legen wir an den Tag. Ne? Kampfwert, Kampfmoral, getroffene Scheiben, vernichteter Gegner, alles ist da. Und es gibt aber auch sehr viele Kompanien, die bringen nur ein B heim oder ein C. Das geht dann meist rein in den Bereich Armée Française, also reguläre Einheiten. Ja? Weil die Legion ist halt einfach so, schon ein bisschen, steht ein bisschen über dem Lot. Ja? Und wenn ich hier lese, grenzwertig, und ich vergleiche das mal mit unserem Seito damals, den wir gemacht haben, mit Kompanie. Wenn wir ein C eingefahren hätten, das wäre grenzwertig. Wir hätten nicht in den Einsatz gedurft. Wir wären daheim geblieben. Das heißt, wir wären nicht einsatzbereit. Und zwar ganz und gar nicht. Ja? Nur mal so ein bisschen Vergleich, wie ich ihn ziehe als alter Soldat. Ja? Wir schauen mal rein in diesen Bericht von der Panzerbrigade 45. Die Bundeswehr soll bis 2027 eine dauerhaft in Litauen stationierte Brigade aufbauen. Das ist bekannt, das wissen wir. Es ist die Panzerbrigade 45. Doch nun kommen interessante Details aus internen Unterlagen ans Licht. Demnach fehlen für das Vorhaben, das Verteidigungsminister Boris Pistorius SPD vorantreibt, noch knapp 2000 Soldatinnen und Soldaten. Das ist brutal. Weil ich denke, die Sollstärke, die liegt so ungefähr bei 5000 Mann. Es fehlen 2000. Also, es fehlt die Hälfte. Das ist brutal. Ja. Und ich sehe eigentlich irgendwie nicht, wie sie das packen wollen, bis 2027 einsatzbereit zu sein. Zumal auch nicht nur ein Personalmangel herrscht, sondern auch die Ausrüstung noch nicht komplett ist. Ja, und man müsste mal hinterfragen, wie weit es mit der Digitalisierung ist von den Funkgeräten, ob die da einsatzbereit sind, weil das ist auch so ein großes Manko allgemein in der Bundeswehr. Und da wäre ich mal sehr gespannt auf diese, auf die Antwort auf diese Frage. Ja. Nach Angaben der Welt bilden die internen Unterlagen, die dem Blatt vorliegen, den Fortschritt beim Aufbau der Brigade anhand von Ampeln ab. Jetzt kommt diese Einstufung. Ja, Ampeln. Ja, rot, orange oder eben grün. Ja, diese stünden mehrheitlich aktuell auf orange oder rot übersetzt ungenügend und grenzwertig. Ja, also grenzwertig, wenn ich das jetzt mal vergleiche, Legion, Seito, ABC, nee, die Brigade ist, wenn man es mal so, wenn ich mal so subjektiv als Soldat drauf schaue, da braucht man gar nicht reden. Ja, in den Papieren, gekennzeichnet als nur für den Dienst gebraucht, wurde festgehalten, dass die Zahl der Bewerber zwar langsam steige, aber nicht ausreichend sei. Das heißt, da will keiner hin. Warum will da keiner hin? Weil das ein Forward-Outward-Post der Bundeswehr ist, ja, im NATO-Grenzbereich, an der NATO-Ostflanke, und weil eben diese Brigade, so kann man sich mal eins und eins zusammenzählen, vielleicht die erste Einheit der Bundeswehr sein wird oder könnte, die zum Einsatz gelangt, wenn es denn zu einem Krieg gegen die Russen käme. Ja, das heißt, diese Einheit ist ein massives Target, so denke ich das, das ist so meine Einschätzung, und da will ganz einfach keiner hin. Ja, vor allem nicht die Familien, that's the point. Und man sucht jetzt sicherlich Anreize, um die Menschen dort vielleicht so ein bisschen, ja, hin zu pushen. Ja, vielleicht fehlt es da ein bisschen an Überzeugung, ja, an der Rhetorik. Gut, wir machen weiter. Stand Mitte Juni. Oder Stand Juni hätten einige der für Litauen vorgesehenen Verbände weniger als 30% ihrer Sollstärke erreicht, viele weitere unter 50%. Bei der Fernmeldetruppe lag der Zwischenstand laut dem Bericht bei knapp 40%, bevor er dann sogar wieder zurückging. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt in Sachen Panzerbrigade 45 langsam weggehen von der Freiwilligkeit. Es meldet sich keiner, ja. Denen fehlen 2000 Mann. Oder Frauen und Männer, ihr wisst, was ich meine, gell? Und ich kann mir vorstellen, dass man aus diesen Gründen übergeht, abzukommandieren. Auf nicht freiwilliger Basis. Und das ist das Dümmste, was man machen kann. Ich war Soldat, ich war lange Soldat in der Legion, ich war oft im Einsatz. Und wenn du mit Leuten in den Krieg ziehst, mit Soldaten in den Krieg ziehst, die nicht freiwillig sind, dann hast du mehr Schaden als positiven Effekt. That's the point. Weil vorne im Graben oder anderswo mit der Waffe in der Hand, ein Soldat, der nicht freiwillig kämpft, der ist eine Last, it's a burden, ja. Der muss immer schauen, wie verhält er sich, dreht er die Waffe nicht um, haut er nicht ab, ist er noch hinter mir, ja. Das sind so Fragen, die du bei einem Soldaten, der freiwillig da ist, nicht hast, ja. Die Legion zum Beispiel besteht nur aus Freiwilligen. Da hast du eine Truppe, die nach vorne marschiert, wo du als Anführer oder als Chef, ja, dich nicht umdrehen musst und schauen, wo sind meine Jungs? Nee, die sind alle da. Du kannst dich auf die verlassen. Ja, und ich finde es oder ich fände es eigentlich, fand ich eigentlich immer, unverantwortlich, mit Soldaten in den Krieg zu ziehen, die nicht freiwillig da sind. Weil das eine große Gefahr für die ganze Truppe dasteht. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht mit der Panzerbrigade 45 Litauen. Ja, wir sind mit diesem Bericht fertig. Und wir gehen nochmal rein in den Iran. Da hatten wir gestern einen Fleißradar, der verzeichnet einen intensiven Transport. Das war gestern Nachmittag von US-Militärausrüstung von den europäischen Stützpunkten in den Nahen Osten, darunter Kampfflugzeuge und strategische Bomber B1. Die Bewegungen waren in den letzten 24 Stunden praktisch ununterbrochen. Da haben die Amerikaner unwahrscheinlich viel Kriegsmaterial verlegt. Man spricht auch von Truppenverlegungen, ja. Kriegsmaterial, das teilweise von England oder über englische ja, Flughäfen kam, Militärflughäfen, dann über Ramstein rüber nach Eilat. Teilweise sind sie davon abgegangen, in den Golfstaaten zu stationieren, weil es dort zu gefährlich ist für die Amerikaner. Die können sich selber nicht schützen. Es wurden F-16 verlegt, es wurden F-35 verlegt, es wurden F-22 Raptor verlegt. Ja. Diese Luftüberlegenheitskämpfer oder Kampfflugzeuge, es ist brutal. Ja, da wird es krachen, da wird es bald krachen, hundertprozentig. Ich kann das nicht anders interpretieren, wenn ich das so sehe. Ja. Angesichts der Erwartung weiterer US-Angriffe auf den Iran steigt der Ölpreis weiter an. Das heißt, wir zahlen alle den Preis, Diesel. Ich habe ja gestern eine Umfrage gestartet. Hey Leute, schaut mal bei euch in der Region, wie teuer ist das Diesel, wie teuer ist das Benzin? Ja, steigend, steigend. Mit Peak, also ganz oben, 2,60. 2,60 für Diesel, das ist brutal. Ja, das heißt, einige Idioten da oben beschließen, wir haben Krieg, ja, wir machen Krieg, aus welchen Gründen auch immer. Und die Kleinen da unten, ne, wir zahlen den Preis dafür. Wenn es nur der Diesel- und Benzinpreis ist, ist in Ordnung. Wenn es dann aber der Preis des Lebens ist, unserer jungen Soldaten, dann bin ich nicht mehr einverstanden. Bin ich nicht mehr einverstanden. Krieg ist scheiße, Leute. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir nochmal rein in die Vorbereitung für oder gegen einen Atomschlag. Ja, ich habe ja gesagt, dass ich jemand bin, der immer nur ans Gute glaubt, der sich aber auf das Schlimmste vorbereitet. Und das ist eine Attitüde, die von Wachsamkeit spricht. Und wenn du wachsam bist, dann bist du eben handlungsfähig. That's the point. Das hat nicht mit ich habe Angst zu tun oder ich möchte Angst verbreiten. Das ist einfach nur hier sein, im Jetzt. Und die Zeichen an der Wand so ein bisschen lesen zu können und zu sagen, okay, es kann alles passieren, jederzeit. Auch mir, auch bei uns. Ja, und das ist wichtig, wenn man so eine Attitüde an den Tag legt. Ja, ich gehe nochmal zurück auf das letzte Kapitel, das wir gestern schon angesprochen haben. Ja, und das mache ich kurz nach einem Schluck Kaffee. No coffee, no work. Ja, ja. Wildu Fika. Wildu Fika, sagen die Franzosen. Die Schweden. Die Schweden. Bin ich schon mal meinen Gedanken bei den Franzosen in Frankreich. Ja, will du Ficker. Würde man sagen, wenn man es jetzt auf Deutsch so übersetzt, wie ein Deutscher das verstehen würde, würde man auf Französisch sagen, voulez-vous coucher avec moi. Aber das ist natürlich Blödsinn. Wir machen weiter. Stopp, Gast, runterfahren. Clown verschluckt. Wir machen weiter. Also, solltet ihr im Sinn, wir gehen jetzt da nochmal drauf ein, wo ich gestern hängen geblieben bin, ganz am Schluss. Solltet ihr im Sinn haben, die Stadt zu verlassen, dann seid euch bitte über mehrere Dinge im Klaren. Und das ist wichtig. Dran denken. Auf den Straßen kommt es zu Megastaus. Warum? Weil alle den gleichen Gedanken haben wie ihr. Wir müssen weg, es ist gefährlich, wir hauen ab. Dann gehst du raus mit deinen Kids, Backout-Bag dabei, ja, alles dabei, was notwendig ist, die Papiere, die Schlüssel, alles, was du brauchst, ja, begibst dich auf die Straße, bleibst hängen, mitten im Stau, da geht vorne nicht weiter, hinten nicht zurück, ja, und dann wirst du vielleicht vom Blitz beim Scheißen getroffen, wenn du da nicht mehr wegkommst. Ja, wir haben gestern gesprochen von einer Vorwarnzeit von 12 Stunden. Einige sagen, heutzutage haben wir nur 12 Minuten, aber das ist auch nicht ganz so richtig, weil es sein kann, dass der Gegner sagt, pass auf, dann und dann wird dann und das passieren. Das kann schon sein. Ja, es kann sein, dass es dass der Gegner, wer immer es auch ist, mal sagt, okay, wir setzen mal ein Zeichen, wir machen das mit Vorwarnung. Das ist durchaus drin. Also ist das keine Utopie, ja? Also, Vorsicht, auf den Straßen kommt es zu Megastaus und es kann sein, dass du da hängen bleibst. Nicht vor, nicht zurück. Jetzt hockst du da, die Zeit verläuft, du schaust auf die Uhr, ja? Und die Zeit verrennt, da hast du die Arschkarte gezogen, ja? Die Explosion der A-Bombe, also du gehst raus, Megastaus, trifft euch vermutlich in einem Augenblick oder womöglich in einem Augenblick, in dem ihr völlig ungeschützt und unvorbereitet seid, im Freien nämlich. Und wenn wir hier von A-Bombe sprechen, da sehen viele ein Szenario, totale Verwüstung, totale Vernichtung, alles kaputt, total, ja, Blackout total, wir sind alle tot. Nein, davon ist hier nicht die Rede. Wir reden hier vielleicht von einem möglichen Einsatz einer A-Waffe im taktischen Bereich. Das könnte der 9KT sein, wie ich gestern angesprochen habe. Und wenn du jetzt meinetwegen in Berlin bist und das Ding explodiert 350 Kilometer weiter weg, irgendwo in der Pampa, ja, wo vielleicht auch keine Zivilisten sind, wo kein Collateral Damage entstehen kann, naja, dann hast du alle nur möglichen Chancen, so ein Ding sauber zu überleben und kannst vielleicht sogar deine Gesundheit wahren. Also Atomkrieg heißt nicht, dass wir alle sterben werden. Nein, auf gar keinen Fall. Und deswegen bereiten wir uns vor, weil wenn es tatsächlich so wäre, dass nur strategische Atomwaffen zum Einsatz kämen, mit einer Sprengkraft von im Megatonnenbereich, dann ist vorbei, dann ist aus, dann ist Ende Gelände, finale Comedy, aus die Maus. Ja? Aber wir sprechen hier von einem konventionellen Krieg, vielleicht mit Einsatz von kleinen taktischen Atomsprengköpfen, beginnend von einer Sprengkraft mit 0,4 KT. Ja? Wir machen mal weiter. Wir gehen weiter. Verlasst ihr euer Haus oder eure Wohnung, kann es durchaus sein, dass ihr bei eurer Rückkehr Mitbewohner habt. Kriminelle Energie, Leute, kriminelle Energie. Männer und Frauen, die nicht gewillt sein werden, ihr neu ergattetes Terrain kampflos wieder aufzugeben. Das heißt, du haust ab, back out back, denkst, du merkst das Richtige, hockst einige Tage irgendwo im Bunker, okay, Entwarnung, kommst zurück und dann ist euer Haus besetzt. Und da sind Leute drin, die da nicht mehr rausgehen. Und daran musst du denken. Was kann ich machen, wenn dem so ist, gegebenenfalls? Ja, ich hätte schon ein Szenario für euch, wie ihr da vorgehen könntet. Das verrate ich noch nicht, ja? Wohnt ihr, und jetzt kommt der wichtige Teil, und jetzt gehen wir da mal explizit rein. Wohnt ihr in der Nähe größerer Militäreinrichtungen, Kasernen, AKWs oder wichtiger industrieller Niederlassungen? Habt ihr euch wiedererkannt? Beziehungsweise Rüstungsindustrie, Schwerindustrie? Einrichtungen also, die ein hochpotenzielles Target darstellen, dann verlasst eure Wohnung schnellstens und macht euch auf den Weg. Das heißt, wir haben ja gestern gesagt, entweder gehen wir in einen Bunker, ja, in einen Schutzbunker, der vielleicht weit entfernt ist, oder wir entscheiden uns, daheim zu bleiben. Wenn ihr jetzt in der Nähe von so einem Target wohnt, Militäreinrichtungen, Kasernen, AKWs, wichtige Industrielle etc. pp., Schwerindustrie, dann wäre es besser, sofort abzuhauen. Nicht daheim zu bleiben im heimischen Keller, sondern tatsächlich abzuhauen in den zur Verfügung gestellten Bunker. Und die Frage ist jetzt natürlich, haben wir in Deutschland genügend Bunker? Die Antwort ist nein, haben wir nicht. Diese Bunker, die wir mal hatten, ja, die sind alle privatisiert worden, die sind zweckentfremdet worden, die sind, keine Ahnung, verramscht worden. Es gibt sie nicht mehr. Ja. Es gibt sie nicht mehr. Die einzigen, die wirklich im Ernstfall tatsächlich geschützt sind, das sind womöglich unsere Soldaten, diese tapferen Soldaten der Bundeswehr und die 5% da oben. Und der Rest, also wir hätten gegebenenfalls nur die Augen zum Weinen. Ja, okay, es gibt Tunnels, es gibt U-Bahn-Schächte, es gibt ja gewisse Einrichtungen, die vom Staat vielleicht für so ein Szenario zur Verfügung gestellt werden, aber das sind keine Bunker im eigentlichen Sinne. Ja, das sind Behelfsunterbringungen, die etwas geschützter sind als andere. Ja, that's the point. So, wir machen mal weiter. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der gestern auch von euch angesprochen wurde, Jodtabletten. Die Einnahme von hochdosiertem Jod macht Sinn. Sie sollte jedoch kurz vor oder gleichzeitig mit der Inhalation schädlicher Stoffe erfolgen. Ja, bevor wir da mal weiterlesen, Einwand von mir. Der Staat hat natürlich für Jodtabletten vorgesorgt. Aber diese Jodtabletten, die sind alle zentralisiert. Und zwar per Bundesland. Und die werden ausgeteilt im Notfall. Das Problem aber ist, die sind zentralisiert, die liegen irgendwo abholbereit. Die werden dann verteilt. Aber gegebenenfalls hätte man nicht mal mehr Zeit, diese Jodtabletten zu verteilen. Ja. Weil das sind ja doch Anfahrtswege, Verteilerwege. Das dauert ja Tage. Ja, wenn nicht eine Woche. Das heißt, der Staat hat die irgendwo zentral gelagert. Wir müssten die aber schon haben, bereits haben, wenn der Vorfall tatsächlich da ist, ja, oder wenn, oder gleichzeitig mit der Inhalation schädlicher Stoffe. Ihr wisst, was ich meine. Das heißt, diese Jodtabletten, die dürften nicht zentral gelagert sein, die müsste ja jeder Haushalt schon daheim haben. Und da ist der Hick an der Sache. Und da könnte man mal hinterfragen, was hier falsch gemacht wird. Ja, Jodtabletten gehören jetzt schon in dieser Phase, in der wir sind, in jeden Haushalt rein. Ja, und zwar genauso hochdosiert wie angesprochen. That's the point. Ja. Ich wiederhole den Satz nochmal, weil ich habe das jetzt ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Ja? Die Einnahme von hochdosiertem Jod macht Sinn. Sie sollte jedoch kurz vor oder gleichzeitig mit der Inhalation schädlicher Stoffe erfolgen. Nur so kann verhindert werden, dass Jod 131, krebserregend, hochkrebserregend, in der Schilddrüse angelagert wird. Doch hier grenzen unsere Wünsche an der Realität. Der Staat hat diese für seine Bürger so wichtigen Jodtabletten zentral gelagert. Das macht eine schnelle Verteilung unmöglich. Ja, das macht eine schnelle Verteilung unmöglich. Und hier müsste der Staat eigentlich jetzt schon agieren und sagen, das macht keinen Sinn, wie wir vorgehen. Ja, das macht keinen Sinn. Ich meine, vor was haben die Leute Angst? Dass wir die Jodtabletten so futtern oder wie? Nein. Ja, zwar kann man Jodtabletten auch in der Apotheke kaufen, nur ist deren Dosis so gering, dass es nicht schützt. Ja, es gibt Jodtabletten, die kannst du bestellen, die kriegst du in der Apotheke, aber die sind von der Dosis her nicht hardcore genug. Ja, das sagt uns diese Saat. Ja, wir müssen zwischen interner und externer Kontamination unterscheiden. Das ist wichtig, um vorzubeugen oder um rechtzeitig Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Eine interne Kontamination findet immer dann statt, wenn wir etwas zu uns nehmen, mit der Nahrung, mit Wasser oder durch die Luft beim Atmen. Ein weiterer Faktor kann die Aufnahme toxischer Stoffe durch offene Wunden sein. Ja? Wir gehen langsam in den Endspurt. Ich habe da schon einen kleinen Satz nach vorne gemacht, ja? Und wir gehen mal rein in den Schutzraum oder raus aus dem Schutzraum. Verlassen wir den Schutzraum oder unser Haus. Denken wir daran, Schutzbekleidung und Maske zu tragen. Ja? Und ich denke daran, dass ich jetzt mal Schluss machen werde, weil ich glaube, es wird alles so ein bisschen zu viel auf einmal. Und wir machen dann noch einen Teil draus. Und dieser Teil wird sicherlich morgen erscheinen. Wir sind hier gelandet bei Schutzraum verlassen. Explosion hat möglicherweise schon stattgefunden, ganz in der Nähe oder weiter entfernt. Epizentrum vielleicht 100 Kilometer weiter weg. Das heißt, für uns im Augenblick no danger oder nicht unbedingt. Und wir denken an Schutzbekleidung. Schutzbekleidung, das kann so ein Ganzkörper, Präservativ sein, habe ich schon mal präsentiert, ja. Mit Schutzmaske und Filter etc. pp. Ja. Und damit belasse ich es mal für heute. Liebe Freunde, Kameraden und Abonnenten, ich erinnere noch einmal an meinen Newsletter. Der Newsletter ist für euch gratis, der kostet euch nichts. Der erscheint einmal alle 10 bis 12 Tage. Der nächste Newsletter erscheint in 4 Tagen. In diesem Newsletter, da lasse ich eben Dinge raus, die ich hier auf YouTube nicht sagen kann, nicht sagen möchte oder nicht sagen darf. That's the point. Mein Name ist Thomas Gast und mein Motto ist: Krieg ist scheiße, brauchen wir nicht. Ja, wir sind nicht kriegslüstern unterwegs und wir wollen auch nicht kriegstüchtig werden. Diese Kriegstüchtigkeit von oberen Prozent, die kann uns mal sup an der Nase und zwar völlig an der Nase vorbeigehen. Ja, ich wünsche euch allen ein tolles Leben in völliger Zufriedenheit. Im Wort Zufriedenheit steckt Frieden. Ich wünsche euch Frieden. Ich wünsche uns allen Frieden. The way of the gun ist falsch. Ja, ich melde mich ab aller Bundeswehr. Ich melde mich ab aller Fremdenlegion. Grüße gehen raus. Ich liebe euch und Ring richten und Servus Deutschland. Jetzt aber. Und ich erwarte von euch, ich möchte von euch, ja, maximal Kommentare hier unten in der Kommentarspalte. Vielleicht etwas mehr als 7 Worte. Das regt den nennt man das, den Algorithmus ein bisschen an und ich kann davon profitieren. Danke dafür. Tschüss, bye bye und ja, euch allen ein geiles Leben. Ja, euch 95 oder uns 95% ein geiles Leben. Ja, wollen wir auch mal profitieren von dem, was eigentlich, naja, ich rede mich schon wieder um Kopf und Kragen. Tschüss, Servus, macht's gut. Ihr wisst, was ich meine. Ja, wir sind das Salz der Erde und nichts kann daran rütteln. Servus.